Thank you. As you have heard, the topic is.
Danke. Das Thema ist das osmanische Schienennetz, die osmanische Eisenbahn, ein Projekt, das von Deutschen Reich, von deutschen Banken und Ingenieuren geplant wurde. Es war ein expansionistisches Projekt. Es lief darauf hinaus oder zielte darauf ab, den Einfluss Deutschlands im Nahen Osten zu manifestieren. Wir befassen uns mit diesem Projekt und das ist für uns vor allen Dingen heute ganz interessant, weil wir Fragen stellen müssen. Und man hat uns gebeten, hier uns diesem Projekt zu nähern, indem wir die Perspektive der Eisenbahn selbst einnehmen. Wir sind sozusagen die Schienen, die Bahn, die Trasse. Unsere Perspektive ist sozusagen 25 Zentimeter über dem Boden und damit helfen wir der Eisenbahn, für sich selbst zu sprechen. Wir lassen sie zu Wort kommen und reden nicht über sie. Das ist es, was mich vor allen Dingen umtreibt. Und man hat uns auch gebeten, über das hinauszugehen, was in der Regel als historisches Narrativ und historischer Diskurs einen begleitet, wenn man sich mit den Regionen befasst, die wir hier betrachten. Das heißt, wenn wir uns befassen mit der Bedeutung der Narrative der Zivilisation oder Zivilisierung des Fortschritts, des Orientalismus und so weiter. Für mich ist es so, dass diese Einladung etwas ganz Besonderes impliziert, denn ich befasse mich mit dem Thema aus der Perspektive auch der berühmten Autorin Agatha Christie, eine der berühmtesten Reisenden, wenn man so will, in dieser Region, denn sie fuhr sehr oft mit dem Orient-Express, was damit zu tun hat, dass ihr zweiter Ehemann Max Mallowan Archäologe war und sie begleitete ihn zu seinen archäologischen Grabungen im heutigen Syrien und Irak. Die Veranstalter haben mir übrigens ein Buch gegeben. Und da steht die ganze Geschichte von Agatha Christie drin. Das ist die Geschichte von Agatha Christie und dem Orient. Der Titel im Englischen lautet übrigens interessanterweise Agatha Christie and Archaeology. Im Deutschen, wie gesagt, trägt das Buch den Titel Agatha Christie und der Orient. Das ist ganz interessant, denn offenbar hat man hier eine leichte Verschiebung in der Perspektive vorgenommen. Diese leichte Verschiebung in der Bedeutung, die also in der Übersetzung stattfand, als das Buch übersetzt wurde, übrigens vom Deutschen ins Englischen, ersetzte die Archäologie den Orient. Und das ist für mich eigentlich ein sehr schöner Ausgangspunkt. Und ich stelle an den Anfang die Frage, warum? Warum? Ich bin auch selbst Übersetzer und ich bin auch Theoretiker der Übersetzung. Ich befasse mich mit der Theorie der Übersetzung und ich frage mich, warum bewegt man sich hier von einem kulturbestimmten Ort, Orient, hin in den Bereich des Wissens über eine Zeit? Denn Archäologie ist ja genau das. Archäologie ist die Wissenschaft, die versucht, mehr über die Zeit oder über die Zeiten zu erfahren. Warum also vom Orient zur Archäologie? Warum vom Raum in die Zeit? Warum dieser Weg? Nun, da denke ich, können wir vielleicht wirklich Antworten hören, wenn wir die Dinge selbst sprechen lassen. Und was mir als erstes einfiel, ist Sigmund Freud. Ich habe ihn übersetzt, auch seine Publikationen über die Hysterie aus dem Jahr 1896. Das ist Freuds Theorie der Verführung, die sich in diesem Werk findet. Es ist ein Essay, in dem zum ersten Mal durch ihn die Logik der Psychoanalyse mit der Archäologie verglichen wird. Und ich möchte das einmal zitieren, damit Sie einen Eindruck davon bekommen. Freud bittet uns nämlich um Folgendes. Zitat. Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig bekannte Gegend, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und unlesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckt. Er kann sich damit begnügen zu schauen, was frei zutage liegt. Und dann die in der Nähe hausenden etwa halb barbarischen Einwohner ausfragen, was ihnen die Tradition über die Geschichte und Bedeutung jener monumentalen Reste kundgegeben hat, ihre Auskünfte aufzeichnen und weiterreisen. Er kann aber auch anders vorgehen. Er kann Hacken, Schaufeln und Spaten nehmen, die Anwohner bestimmen, die diese Arbeit durchführen sollen und mit ihnen das Trümmerfeld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den sichtbaren Resten aus das Vergrabene aufdecken und sich dann an dem erfreuen, was er findet. Lohnt der Erfolg seiner Arbeit, sagt Freud, so erläutern die Funde sich selbst. Die Mauerreste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatzhauses. Aus den Säulentrümmern ergänzt sich ein Tempel. Die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilingualen Inschriften enthüllen ein Alphabet und eine Sprache. Und deren Entzifferung und Übersetzung ergibt ungeahnte Aufschlüsse über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Monumente erbaut worden sind. Saxa loquuntur, sagt Freud. Die Steine reden. So ist es auch bei uns. Hier bei uns reden die Schienen, die Bahntrassen, die Weichen, die Bahnhöfe, auch wenn sie lange schon verlassen sind. Aber wir sollten uns konzentrieren, nicht unmittelbar auf das, was diese Narrative, diese Erzählungen und Diskurse zeigen und offenbaren, sondern vielmehr auf das, was sie verbergen, was sie verstecken, wie also das Schweigen dieser Gleise, die Ruinen dieser jetzt nicht mehr funktionalen Transportinfrastruktur vermittelt. Also gehe ich hin, wie Agatha Christies Held Hercule Poirot, und ich konzentriere mich eben gar nicht auf die Spuren dort am Tatort, die Fingerabdrücke oder Fußabdrücke oder ähnliches, sondern ich nutze, wie Poirot sagen würde, die kleinen grauen Zellen. Diese eben angesprochene kleine Wendung in der Übersetzung des Titels dieses ursprünglich deutschen Buches über Agatha Christie und den Orient, beziehungsweise die Archäologie, also der Weg von der vom Orient in die Archäologie, ist etwas, was wir erneut uns vornehmen und wir fragen, was sagt uns das? Im Grunde impliziert das ja eine Bewegung von einem kulturell definierten Ort zu einem Wissen über die Zeit. Das heißt, wir werden gezwungen, uns neu zu fokussieren. Wir betrachten das Thema aus der Perspektive der Zeit, nicht länger nur des Raumes. Und damit wird Agatha Christie zu einer Reisenden durch den Raum, denn sie ist Archäologin und sie wird dann zu einer Reisenden durch die Zeit. Stellen wir uns also vor, Agatha Christie und ihr Ehemann, der Archäologe Mallowan, sind irgendwo im Orient, sagen wir mal an einer Grabungsstätte in Palmyra oder Ninive oder Nimrud, also an einem Ort, der unmittelbar erinnert an Freuds Metapher von der archäologischen Suche. Das ist alles soweit in Ordnung und schön, solange unsere kleinen grauen Zellen, diszipliniert, wie sie normalerweise sind, innerhalb des Perimeters des archäologischen Diskurses verharren. Aber wenn sie sich weiter bewegen, dann beginnt eine neue Reise. Wir haben also hier unsere kleinen grauen Zellen, die aus dem Diskurs der Archäologie heraustreten und quasi übergehen zum anthropologischen Diskurs. Und sie merken unmittelbar, dass nicht alle Menschen, die in Freuds Metapher gemeint sind, die gleiche Zeit teilen. Freuds Archäologe und Agatha Christie und ihr Mann leben in einer anderen Zeit als diejenigen, die präsent sind dort an der Grabungsstätte, also diese halbbarbarischen Einwohner, wie Freud sie nennt. Möglicherweise fragen die Archäologen sie nach ihren Traditionen. Vielleicht werden sie auch angeheuert, um dort mitzugraben. Diese Kreaturen, die in der Metapher erscheinen, als entweder native Informanten, wie wir heute sagen würden, oder als billige Arbeitskraft. Johannes Fabian war der Erste, der sich mit dem Problem auseinandersetzte, welches die Anthropologie mit der Zeit hat. 1983 veröffentlichte er sein Buch mit dem Titel Time and the Other, How Anthropology Makes Its Objects. Hier sehe ich natürlich vor mir die Rolle, die die klassische Anthropologie spielte bei der Entwicklung eines historischen Differentials zwischen den Kulturen. Und dies ist ja die Grundlage sowohl der westlichen Geschichtsschreibung oder des westlichen Historizismus als auch unterschiedlicher Entwicklungstheorien oder der Theorien der Moderne bis heute. Mit anderen Worten, die nicht-europäische Kultur, die nicht nur als etwas dort irgendwo anders gesehen wird, also verortet in einem anderen Kulturraum, sondern als etwas wahrgenommen wird, was auch in einer anderen Zeit existiert. Fabian spricht hier vom Denial of Coevalness. Mit anderen Worten, es wird die Gleichzeitigkeit geleugnet durch die Verortung in einer anderen Zeit. Mit anderen Worten, es gelingt nicht tatsächlich, zeitliche und gesellschaftliche Differenz zu überwinden. Fabian argumentiert, dass das Zeitbewusstsein der Anthropologie diese Gleichzeitigkeit leugnet, insofern als sie die Referenzen oder die Referenz im Singular der Anthropologie in einer Zeit verortet, die eben eine andere ist als die Zeit, in der der Produzent des anthropologischen Diskurses selbst lebt. Coevalness impliziert demgegenüber die Anerkennung, dass die Referenzen der Anthropologie die gleiche Zeit bewohnen wie die Produzenten des anthropologischen Diskurses selbst. Und damit ist nicht nur einfach Synchronicity gemeint, also Gleichzeitigkeit im Sinne einer physischen Zeit, sondern vielmehr die aktive Besetzung und das Teilen von Zeit. Coevalness ist also eine soziale Beziehung, die eine gemeinsame Temporalität schafft. Für Fabian ist das eine konkrete Frage der Praxis. Genauer gesagt einer sozial-transformativen, emanzipatorischen Praxis. Was auf der anderen Seite Fabian wiederum als Leugnung der Gleichzeitigkeit bezeichnet, lässt sich aber auch verstehen als die zeitliche Dimension der sozialen Beziehungen der Herrschaft oder der Herrschaftsbeziehungen an sich. Kehren wir mal zurück an die Ausgrabungsstätte. Wir sehen, dass für Agatha Christie der sogenannte Orient tatsächlich gar nicht existiert. Jedenfalls existiert er nicht in der gleichen Zeit wie sie. Es ist eine halbbarbarische Welt, irgendwo verortet auf einer Zeitleiste zwischen ihrer eigenen Gegenwart und der alten Vergangenheit, die sie mit ihrem Mann zusammen ausgräbt. Ihr eigener kultureller Ursprung, der ganz, ganz am Anfang stehende Moment ihrer eigenen, also westlichen, historischen Temporalität. Es gibt also jenseits des Orient-Expresses, an dem Agatha Christie an die archäologischen Grabungsstätten reist, keinen Orient. Ihr einziger Orient ist der Orient-Express. Ist ihr eigener Kulturgarten, ein Begriff, den Ernst Bloch in Erbschaft unserer Zeit prägt. In seiner Kritik an Spengler schreibt er, dass der Prozess der Geschichte selbst aufgebrochen wird in Kulturgärten oder Kulturseelen. Sie kennen ja all diese Thesen zur Frage der Kultur. Und der Prozess der Geschichte bricht auf in Kulturgärten oder Kulturseelen, die eben nicht miteinander in Verbindung stehen. Und sie haben auch keine Verbindung zum Menschen und zum menschlichen Schaffen, was ja sozusagen das Grundmaterial der Geschichte ist, das alles durchdringt. Also diese billige Arbeit der anderen, die dabei sind, die Geschichte auszugraben, zu denen gibt es keine Verbindung. Bloch verweist hier auf einen historischen Relativismus, der in den Kulturmonaden gefangen ist. Kulturseelen ohne Fenster, ohne Verbindung zueinander und doch voller Spiegel, die nach innen blicken, sagt Bloch. Das ist natürlich der identitäre Diskurs zum Thema Kultur. Es ist eine ganz präzise Beschreibung der Idee des Multikulturalismus und gleichzeitig ist es aber auch eine ganz, ganz präzise Beschreibung von Agatha Christies Orient Express. Es ist ein Zug ohne Fenster, ein abgeschotteter Kulturraum jenseits der Geschichte, ohne Verbindung zu den Außenwelten, aber voller Spiegel, die nach innen gerichtet sind. Und diese Spiegel, so Fabian in seinem Kommentar zu Bloch, haben die wunderbare Kraft, reale Objekte verschwinden zu lassen. Blochs Erbschaft unserer Zeit erschien 1932. Es war seine kritische Analyse des intellektuellen und kulturellen Hintergrunds des deutschen Faschismus, der in dieser Zeit erstarkte. In einem seiner Aufsätze im Buch setzt sich Bloch mit den Manifestationen unterschiedlicher Zeitlichkeiten auseinander, die in der gleichen Gegenwart existieren. Der Titel dieses Textes lautet Ungleichzeitigkeit und Pflicht zu ihrer Dialektik. Und dieser Text beginnt mit den berühmten Worten: Nicht alle Menschen existieren im gleichen Jetzt. Er zeigt auf, wie diese soziale und kulturelle Ungleichzeitigkeit, die Tatsache, dass die Dinge aus der Zeit gefallen sind, außerhalb ihrer Saison existieren, genutzt werden kann von faschistischen Politikern, die damit ganze Sektoren der Gesellschaft, ganze Schichten der Gesellschaft, Klassen und ganze Länder hin zur politischen Rechten drängen oder treiben können. Gerade heute angesichts des Rechtsextremismus, den wir sehen, müssen wir noch einmal an diesen Text denken, dieses Thema der Ungleichzeitigkeit und der Pflicht zu ihrer Dialektik. Wir müssen sehen, welche Grundlage diese gesellschaftliche Situation bietet für faschistische Tendenzen. Anfang der 1930er Jahre ist Agatha Christies Orient Express auf seinem Weg in den Nahen Osten und er reist durch Europa, das geprägt ist von einem aufkommenden Faschismus. Italien ist eine der Destinationen auf der Strecke und Italien ist bereits ein faschistisches Land. Auch die anderen Länder, die folgen, werden bald von dieser Welle erfasst werden. Rumänien, Kroatien und andere. Italien ist ein Staat, der absolut besessen ist von der Vergangenheit. Sie werden sich erinnern, die Faschisten wollten ihre Zukunft aufbauen auf der Tradition des Römischen Reiches. Die römische Tradition war ihre wirkmächtigste ideologische Kraft. Mussolini nannte das Mittelmeer das Mare Nostrum. Ein römisches Konzept, was die Faschisten nutzen. Gleichzeitig haben wir in diesem Jahr hier in Deutschland im Jahr 1932, nebenbei Mord im Orient Express erschien 1934, Anfang 1934, aber Agatha Christie reiste damals mit dem Orient Express durch Europa. Und hier also in Berlin 1932, so berichtet Alfred Sohn Rethel, der vermutlich wichtigste Theoretiker des deutschen Faschismus, wie Sie wissen, schrieb er dieses berühmte Buch über die Wirtschaft und die Klassenstruktur im deutschen Faschismus. Also Alfred Sohn Rethel arbeitete damals für den Mitteleuropäischen Wirtschaftstag, MWT. Das war eine der wichtigsten Lobbyorganisationen der damals führenden deutschen Exportindustrie. Und genau in diesem Lobbyverband wurde ein Kompromiss erzielt zwischen der deutschen Industrie und großen Vertretern der Landwirtschaft. Ein Kompromiss, der es letztendlich möglich machte, dass Hitler an die Macht kam. Denn die deutsche Kapitalistenklasse wurde dadurch dazu gebracht, Adolf Hitler zu unterstützen und zu dulden. Das ist das, was 1932 hier in Berlin geschah. Und dieser Lobbyverband hatte die Aufgabe, den deutschen Einfluss, den wirtschaftlichen und politischen Einfluss Deutschlands nach Südosten zu erweitern. Er folgte der gleichen ideologischen und politischen Richtung wie diejenigen, die 30 Jahre zuvor die Ausrichtung des osmanischen Eisenbahnsystems geprägt hatten. Wir haben also eine Kontinuität. Aber Agatha Christie's Orient Express hat keine Fenster. Sie sieht nichts. Sie sieht nicht, was geschieht in den Räumen, durch die sie fährt. Sie blickt nur nach innen in die Spiegel ihres eigenen Kulturgartens, den sie dekoriert mit ihren Krimis. Die Spiegel, die, um Fabian noch einmal zu zitieren, diese Zauberkraft haben, reale Objekte verschwinden zu lassen. In diesem Fall ist es so, dass die ganze Geschichte verschwindet, die zu dieser Zeit stattfindet, um diesen reisenden Orient Express herum. Der Orient Express hat also mit dem Orient selbst faktisch nichts zu tun. Vielmehr steht er als eine Metapher für das Europa der 1930er Jahre, eine Metapher für eine Nicht-Synchronizität, für eine Ungleichzeitigkeit, die überall herrscht und existiert, die so Bloch die deutsche Mittelschicht dazu brachte, Hitler zu unterstützen. Dieser Zug reist nicht durch die Zeit, aber er trägt seine eigene Zeit mit sich und diese Zeit wird nicht geteilt mit dem, was den Zug umgibt. Damit wird der Orient Express, der Zug selbst, die Eisenbahn, zu einem Herrschaftsinstrument und damit kann der Orient Express letztendlich nicht einmal eine Karte des Raumes zeichnen, ihn nicht kartografieren. In Texten über die Politik des Reisens und die Metaphern des Raumes hält Jacques Rancière fest, dass das, was hier theoretisch auf dem Spiel steht, wenn man reist, nicht das ist, was mit der Entdeckung ferner Länder und exotischer Sitten zu tun hat, sondern es geht hier eigentlich darum, dass man eine kleine Bewegung vollzieht, die das dort und hier kartografiert. Und dieses Kartografieren hat für Rancière eine essentiell utopische Bedeutung. Utopia für ihn ist nicht die Insel in die Ferne, der Ort, der nirgendwo tatsächlich ist, sondern es ist die Kraft und die Macht des Kartografierens. Gezeichnet wird die Karte eines diskursiven und eines territorialen Raumes, so Jacques Rancière. Der Orient Express verfügt über eine solche Macht nicht. Vielmehr ist er eine Metapher. Eine Metapher für ein historisches Nicht-Synchronisiert-Sein. Out of sync, das ist seine Kondition. Kartografiert wird hier nicht ein utopischer Raum, vielmehr ein historischer Nicht-Raum. Und dieser ist in der Tat ein gefährlicher Raum. Hier erfolgt also keine Einladung an die Fantasie, noch einmal mit diesem Zug zu fahren, um sich zu beziehen auf diese fernen kulturellen und historischen Räume, sondern ich schlage vor, wir öffnen die Fenster und blicken uns mal um. Heute wird von Europa, von dem Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten gesprochen. Es geht also um unterschiedliche Temporalitäten, Zeitlichkeiten. Es wird also bereits offiziell zugegeben, dass wir nicht mehr im gleichen Jetzt leben. Und dann ist es aber auch noch so, dass nicht alle Europäer in der gleichen Vergangenheit leben, während diejenigen hier in Deutschland hingehen und die heroischen Taten der deutschen Soldaten in beiden Weltkriegen preisen, wie zum Beispiel Gauland, die sich nach wie vor am Rande der offiziellen Politik verorten, jedenfalls jetzt noch vor den Wahlen, ist es in anderen Teilen Europas so, dass die Vergangenheit bereits radikal transformiert wurde. In Kroatien, wo ich ursprünglich herkomme, sieht es so aus, als hätte die andere Seite den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die Erinnerung an einen erfolgreichen antifaschistischen Kampf. Die Partisanen des alten Jugoslawiens waren ja tatsächlich die Gewinner des Krieges und haben das Land vom Faschismus befreien wollen, ist praktisch gänzlich aus dem öffentlichen Raum getilgt worden. 3000 Monumente, Mahnmale und Denkmale sind zerstört worden, abgebaut worden, abgerissen worden, unter anderem von der kroatischen Armee. Und sie sind ersetzt worden durch die Symbole der einst besiegten lokalen Faschisten. Ihre Insignien sind omnipräsent im öffentlichen Raum. Der Präsident Kroatiens hat zur Eröffnungsveranstaltung des aktuellen politischen Jahres jemanden eingeladen, der dafür bekannt ist, dass er in Nazi-Uniformen rumrennt. Oder es gibt andere öffentliche Events, in denen es den Osterschatz-Salut gibt. Das ist so ähnlich wie Sieg Heil im Deutschen. Und das wird gefeiert, offiziell gefeiert und findet sich. Das ist unglaublich, aber es ist eine Realität. Der historische Revisionismus, der hier vor 30 Jahren erfunden wurde, ist der beste oder das beste deutsche intellektuelle Exportprodukt gewesen in den letzten 10 Jahren. Es ist ja nicht nur zur ideologischen Grundlinie oder zum Hintergrund, wenn man so will, der EU geworden mit der Resolution des EP zum Thema der beiden Totalitarismen als dem gemeinsamen Vermächtnis Europas. Im Jahr 2009 war das. Heute haben wir das tatsächlich als offizielle Ideologie einiger EU-Mitgliedstaaten wie beispielsweise Kroatien. Wie in der Zeit des historischen Faschismus ist diese Ungleichzeitigkeit etwas, was dem gleichen Zweck dienen soll, Expansion der Macht und Herrschaft. In diesem Kontext müssen wir den Orient Express denken als etwas, was nach wie vor lebt. Und zwar nicht nur als Kulturgarten für die Intellektuellen und Künstler der Mittelschicht, sondern auch, um ähnliche Zwecke zu erfüllen. Das heißt, die Expansion der wirtschaftlichen und politischen Macht und Herrschaft. Vor einigen Tagen publizierte die Süddeutsche einen Artikel zum Thema Waffenlieferungen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Hunderte Millionen von Dollar, Tausende von Waffen wurden hier produziert und dann über US-Militärbasen, beispielsweise in Ramstein, Deutschland, an die sogenannten Rebellen in Syrien geliefert und sie landeten dann letztendlich in den meisten Fällen in den Händen der IS-Terroristen. Das sind tatsächlich die gleichen Waffen, die ich in der Hand hatte, als ich meine Ausbildung machte in der jugoslawischen Volksarmee in Belgrad vor einigen Jahren. Ich bin viel gereist zwischen Zagreb und Belgrad per Zug. Und das ist Teil der Route des alten Orient-Expresses oder auch des Simplon-Expresses, wie er auf dieser Strecke genannt wurde. Also da passiert irgendwo auf halber Strecke zwischen den beiden Städten etwas, was nach wie vor wirkt. Der Mord im Orient Express ist ja tatsächlich passiert in Vinkovci in Kroatien. Und diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Die Mörder leben weiter. Und wie der Orient Express selbst dient Ihre Arbeit und Ihr Zug dem gleichen Zweck wie früher. Wir müssen also wirklich hingehen und die Dinge für sich selbst sprechen lassen. Ich werde jetzt auch die Dinge selbst sprechen lassen. Die Waffen, mit denen ich einst ausgebildet wurde, sie helfen heute und tragen dazu bei, dass der Mord im Orient weitergeht. Also, Arma Loquuntur, Waffen spricht.
Okay, thank you.
Vielen Dank.